Willkommen bei Mahlzeit Mädels. Deine Hosts Hanna Terjung und Kerstin Laubach, zwei studierte Ernährungsberaterinnen, teilen fundiertes Wissen und sprechen über alles, was Frauen auf dem Weg zu ihrer Wunschfigur wirklich bewegt. Noch ein kurzer Hinweis, bevor es losgeht. Der Podcast ersetzt keine medizinische Beratung. Weitere Informationen zu der Folge findest du in den Shownotes.
Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zur nächsten Folge. Heute kümmern wir uns um das Thema, warum der Stoffwechsel in den Wechseljahren etwas langsamer ist und wie wir das Ganze wieder anschubsen können. Ich freue mich sehr darauf. Ich glaube, das betrifft viele und, also was heißt viele, alle, die in die Wechseljahre kommen. Mhm. Deswegen werden wir da heute ein bisschen zu einsteigen. Kerstin, erzähl uns mal, inwiefern sich der Körper hormonell verändert und was das für Auswirkungen für uns hat.
Also in den Wechseljahren kommt es eben dazu, dass der Östrogenspiegel sinkt und letztendlich führt das dazu, dass der Fettstoffwechsel beeinträchtigt wird. Das heißt, die Fetteinlagerung, die wir normalerweise an den Beinen haben oder auch am Po, wandert dann schon mal ganz gerne hoch zum Bauch und es wird dieses ungeliebte Bauchfett gebildet. Alle Frauen wundern sich dann, warum geht denn der Knopf nicht mehr zu an meiner Hose? Es wird unangenehm beim Sitzen, ja. Dann wird schon mal heimlich der Knopf geöffnet, damit man. Und das ist ein Phänomen, weil man ist total irritiert. Mir ist es ja auch so ergangen, das kann ich ja hier ganz klar, ganz öffentlich auch sagen, habe ich gar kein Problem damit. Und dann ist plötzlich der Bauch immer größer geworden und die Hose geht wohl noch über die Beine, aber sie, wie gesagt, der Knopf geht nicht mehr zu. Und ich war dann auch verzweifelt. Und man sagte, naja gut, an der Ernährung kann es ja wirklich nicht liegen. Ja. Nein, es sind tatsächlich die Wechseljahre. Und das betrifft wirklich fast jede Frau.
Definitiv. Ich kenne wenig, die da komplett ohne durchgehen. Und es ist ja nicht nur der Fettstoffwechsel. Es betrifft ja auch die Muskulatur, kannst du uns dazu noch was sagen? Weil das spielt ja auch wieder eine bedeutende Rolle, gerade wenn es um den Kalorienverbrauch geht.
Ja, ab dem 30. Lebensjahr nimmt also unsere Muskelmasse peu à peu ab. Das heißt, wenn wir sie halt nicht nutzen, ne, wenn wir keinen Kraftsport machen, wenn wir nicht in die Bewegung kommen, wenn wir nicht genügend Proteine zu uns nehmen über die Nahrung, dann nimmt ab dem 30. Lebensjahr ganz rasant die Muskelmasse ab. Und wir können wirklich pro Jahrzehnt mit zwischen 5% und 10% Verlust an Muskelmasse rechnen. Das ist schon ganz schön viel. Also das macht wirklich viel aus, was letztendlich dann auch den Kalorienverbrauch angeht. Das heißt, mit der Zeit nimmt natürlich dann auch der Kalorienverbrauch ab. Das heißt, wir essen genau das Gleiche wie zuvor, aber wir bekommen es nicht mehr in Energie umgewandelt. Und das führt natürlich letztendlich dazu, dass die Muskelmasse schwindet, aber das Fett eben aufgebaut wird. Wenn wir natürlich letztendlich zu viel Kalorien ja zu uns nehmen, ne, oder die eben nicht mehr abgebaut werden, dann nehmen wir an Fettmasse zu.
Das ist wirklich auch das Gemeine. Also es ist ja mit steigendem Alter muss ich so viel mehr auch leisten, gerade wenn man jetzt mal wenn man Muskeln aufbauen möchte, um ja den Körper zu straffen oder auch um den Grundumsatz hochzuhalten, muss ich halt die extra Meile irgendwann gehen, weil der Stoffwechsel nicht mehr so schnell ist und weil der Muskelaufbau auch nicht mehr so einfach ist, wie er halt mit Anfang 20 ist.
Ganz genau.
Aber es gibt ja noch viele andere Einflussfaktoren. Also Bewegung ist eine Sache, beziehungsweise Muskelaufbau und der Fettstoffwechsel, der sich verändert, aber es passiert ja noch mehr. Kannst du uns da nochmal mitnehmen?
Ja, es kommt zu einer sinkenden Insulinsensitivität. Das heißt, das Insulin, kurz erklärt, ist ja unser Hormon aus der Bauchspeicheldrüse, was ausgeschüttet wird, sobald wir Kohlenhydrate zu uns nehmen, auch in geringen Mengen bei Protein, aber vor allen Dingen bei Kohlenhydraten, wenn die Kohlenhydrate in Zucker verstoffwechselt wurden, um letztendlich den steigenden Blutzucker abzutransportieren in unsere Zelle. Also dafür wird eben Insulin benötigt. Aber es kommt halt in den Wechseljahren dann dazu, dass diese Insulinsensitivität abnimmt und letztendlich führt das zu einem steigenden Blutzuckerspiegel. Und letztendlich wird das ja nicht verbraucht, wenn wir nicht dementsprechend Sport machen, und wird in Fett umgewandelt und wir nehmen zu. Mhm. Ja, dann haben wir häufiger weniger Bewegung im Alltag. Das ist auch ganz interessant. Viele Frauen eben auch in ihrem Beruf haben sitzende Tätigkeiten. Das heißt, die Bewegung schläft ein, man geht kaum noch oder steht, sondern viele sitzen. Und dementsprechend werden auch hier keine Kalorien verbraucht, was letztendlich natürlich dann auch zum Fettaufbau führt.
Es hat sich natürlich auch extrem über die Jahre gewandelt. Es ist natürlich auch so, man ist auch vielleicht durch die Freundeskreise ja nicht mehr so, dass man irgendwo hinfährt, sondern sich eher dann bei jemandem zu Hause trifft und entspannt grillt und so weiter. Viele, ich beobachte auch immer wieder, dass gerade die Wechseljahrsfrauen auch häufig dann irgendwie nochmal ehrenamtlich engagiert sind oder nochmal öfter dann so Geschäftsessen stattfinden, weil man in höheren Positionen ist, wo mehr Meetings sind, und dann wird auch oft einfach gesessen und gegessen, und dann ist diese Disbalance so problematisch.
Genau, gesessen und gegessen. Und zu Hause wird letztendlich auch nicht mehr im Haushalt so viel gearbeitet, wie das eben auch zur Zeit der Fall war. Viele Frauen haben vielleicht auch den Luxus einer Haushaltshilfe, oder es gibt gar keinen Garten mehr. Ja, es wird auch gar nicht mehr im Garten gearbeitet. Oft ist die Zeit einfach nicht da, weil die ja auch noch oft berufstätig sind. Und ja, man hat einfach diesen Drang nicht mehr, wie in jungen Jahren, sich zu bewegen.
Ja.
Das ist auch ein Phänomen. Wenn man jung ist, dann hat man hoffentlich viel Lust auf Sport, und man ist draußen im Freien, in der Natur, geht schwimmen, ne, soweit man das kann. Aber je älter wir werden, desto träger werden wir auch. Mhm. Also wenn man nicht dagegen wehrt.
Ja,
das ist so. Natürlich führt auch mehr Stress, ne, dazu, dass man eben auch diese Lust, dann dieses Empfinden nicht mehr hat, sich mehr zu bewegen. Das kommt ja dann noch on top, also zum Stress. Und dieser erhöhte Stress führt ja letztendlich zu einem erhöhten Cortisolwert, also unser Stresshormon. Und das ist leider Gottes ja nun auch ein Hormon, was dazu führt, dass eben Fett eingelagert wird und nicht abgebaut wird.
Ja, und das wird zum Teufelskreislauf. Cortisol, Bauchfett, Stress, schlechter Schlaf, und das Ganze bedingt sich gegenseitig.
Ganz genau. Und der schlechte Schlaf kommt dann auch noch dazu. Das Progesteron schwindet ja auch. Also nicht nur das Östrogen, sondern vorher schon das Progesteron, was ja unser Schlaf, also unter anderem unser ein schlafunterstützendes Hormon ist. Und ja, es kommt zu Schlafmangel, schlechten Nächten und dementsprechend zu wenig Regeneration. Wir treffen schlechte Entscheidungen.
Ich wollte gerade sagen, das Progesteron ist ja vor allen Dingen einfach, also in Anführungszeichen, sekundär für die Regeneration zuständig. Und das merken viele extrem, dass das dann fehlt und dadurch dann halt einfach, man sich einfach nicht mehr so erholt fühlt.
Genau, das ist ein regelrechter Teufelskreis, in den man dann schnell rutscht, wenn man nicht Acht gibt.
Was können wir denn jetzt tun, um das Ganze wieder so ein bisschen anzuschieben? Wie können wir den Stoffwechsel wieder aktivieren, in Anführungszeichen?
Also als ersten Punkt würde ich ja natürlich die Ernährung.
Das sowieso.
Ja, das ist das Allerwichtigste. Und damit kann man auch ganz gut arbeiten. Also was ich natürlich empfehlen würde, wenn man das dann merkt, dass man ein Bäuchlein entwickelt, dass man zunimmt, dass der Stoffwechsel eventuell ein bisschen schläft, dass man auch tatsächlich mal ein Ernährungstagebuch führt, um zu schauen, was esse ich denn so den ganzen Tag, wie ist mein Essverhalten, was kommt da auf den Teller und wie häufig wird gegessen, wie schnell wird gegessen und so weiter und so fort. Das wäre das Erste. Dann kann man also darüber hinaus feststellen, kommen hier also wirklich auch nährstoffreiche Lebensmittel auf den Teller, weil das ist häufig auch nicht mehr der Fall. Ja, also das Gemüse wird häufig vergessen, es wird viel zu wenig Eiweiß gegessen, was wir ja brauchen für die Muskulatur, das wissen wir. und gute Fette. Also wir sprechen hier wirklich von den guten Fetten, die letztendlich auch unsere Hormone wieder ins Gleichgewicht bringen. Also das brauchen wir ganz dringend auf unserem Teller. Viel Gemüse. Das sollte wirklich auch echt zu unserem besten Freund werden, weil das Gemüse letztendlich so viele gute Nährstoffe bietet. Also unter anderem Vitamine, Mineralstoffe, sekundäre Pflanzenstoffe. Super wichtig, Antioxidantien und gleichzeitig wenig Kalorien.
Die Basics werden so viel wichtiger, also dieses Wasser, Gemüse, Eiweiß, gute Fette, das ist das, was, wenn das fehlt, dann fehlt so viel, weil dieser ganze Grundbaustein für den Stoffwechsel fehlt. Und das ist das, was ich, also gerade der Eiweißmangel ist extrem frappierend bei allen und wirklich schockierend, wie viel, und das hilft schon so viel.
Absolut. Das heißt ja, dass man nicht verzichten muss, ne? Also absolut nicht, sondern einfach eine richtige Balance auf dem Teller findet.
Ja.
Genau. Dann sollte man natürlich den Konsum von Zucker und diesen Weißmehlprodukten, Croissants und weiße Brötchen oder eben auch Naschereien nochmal gut überdenken, weil wir haben ja eben schon gehört, mit dem sinkenden Insulin, mit der sinkenden Insulinsensitivität bekommen wir diesen Zucker ja auch nicht mehr gut raus aus dem Blut. Ja, und letztendlich führt es dazu, dass wir dann natürlich schnell zunehmen, aber eben auch Entzündungen in so einem Körper bilden. Das ist also auch ganz wichtig. Das Darmmikrobiom wird verändert durch zu viel Zuckerkonsum. Und es führt letztendlich zu Entzündungsprozessen in unserem Körper. Und wir können das Fett nicht mehr gut verlieren. Dann ist es wichtig, dass wir die Portionsgrößen mal im Auge behalten. Wie oft sitzen wir am Tisch mit Freunden oder auch allein schon mit unserem Mann oder unserer Partnerin, wie auch immer. Auf jeden Fall isst man dann gerne schon mal die zweite Portion, noch den zweiten Teller, wenn es dann auch so lecker schmeckt. Oder wenn man viel zu schnell isst.
Auch dieses Zwischendurchessen ist extrem. Dieses Zwischendurch mal im Vorbeigehen im Büro, das vergisst man oft und dann wird's zu viel.
Ja, das vergisst man oft, das ist man nicht so im Bewusstsein, sondern tatsächlich im, wie du sagst, im Vorbeigehen. Ja, und dann abends erinnert man sich ja gar nicht mehr, wie viele Kekse man in den Mund gesteckt hat.
Viele. Leckere.
Ja, es sind wirklich nachher viele. Und dann läppern sich die Kalorien und dann, ist die Konsequenz, dass ich an Gewicht zulege. Jawohl. Also hier dieses häufige Essen im Sinne von, ja, ich greife häufiger über den Tag zu, aber eben auch, wie gesagt, die Mahlzeit an sich, die Hauptmahlzeit auch nicht verdoppeln oder gar verdreifachen.
Wir haben ja auch gelernt, dass Kohlenhydrate wichtig sind, wenn wir mal an unsere zweite Folge denken, wo es ja gerade um das Thema Kohlenhydrate und Wechseljahre geht, weil wir die für den Hormonhaushalt brauchen. Welche vielleicht nochmal kurz zur Wiederholung würdest du jetzt unseren Frauen empfehlen?
Ja, also definitiv Kohlenhydrate, an denen der Körper lange zu knabbern hat, bis er dann mal an den Zucker rangekommen ist. Das sind also die komplexen Kohlenhydrate und auch sehr ballaststoffreiche Kohlenhydrate, ne, faserreich. Hierzu würde ich tatsächlich ich bin auch ein Fan in den Wechseljahren, davon wirklich mal auf Gluten zu verzichten.
Ja, oder Minimum zu reduzieren.
Das ist stark zu reduzieren, weil es halt einfach Probleme im Darm führt. Das wird also auch noch eine Folge, Hanna. Wird auch noch sehr spannend. Und hier aber trotzdem die komplexen Kohlenhydrate, wie zum Beispiel aus Quinoa, aus Hirse, aus Hülsenfrüchten, aus Vollkornprodukten überhaupt und natürlich eben auch aus dem Gemüse, bevorzugt zu essen. Ja, hier hat der Körper länger dran zu knabbern, wie gesagt, bis er dann mal an den Zucker gekommen ist. Dementsprechend werden eben auch mehr Kalorien sowieso schon in diesem Stoffwechselprozess verbraucht. Und wir haben einen nicht so starken Blutzuckeranstieg. Ja, und dann das Geheimnis, also eigentlich müsste ich es an allererste Stelle stellen, wenn ich das jetzt so überlege. Was wir wirklich alle brauchen, ist Flüssigkeit. Mhm. Und zwar ganz, ganz simpel in Form von Wasser. Ja. Also ja, das ist unser Lebenselixier schlechthin. Und unser Nährstofftransporteur, also denkt daran, wir können noch so gute Lebensmittel essen, wenn wir aber nicht genügend trinken und unser Blut dementsprechend nicht
ja, man flüssig kann's genug ist. Zähflüssig ja. Einfach. Ich beschreibe genau. Das ganz gerne mit meinen Frauen immer als Lösungsmittel für Fett. Also dass man sich, weil viele sich ja auch total schwer tun mit dem Thema Trinken. Und ich versuche immer, das so als Bild mitzugeben, dass du sagst, stell dir vor, das funktioniert wie ein Lösungsmittel, ein Spülmittel, was deine Fettzellen ausspült. Mhm. Weil nur wenn wir ja viel Wasser haben, kann unser Stoffwechsel so funktionieren, wie er im besten Falle funktionieren sollte. Und in dem Moment, wo wir zu wenig trinken, limitieren wir unsere Fettverbrennung ganz extrem. Das vergessen viele.
Absolut.
Deswegen, wenn ich mir vorstelle, dass ich über mein Glas Wasser meine Fettzelle ausspüle, dann fällt es schon viel leichter, auch mal dran zu denken, hier und da ein Glas mehr zu trinken.
Ja, dann denken die Frauen auch daran.
Du musst nur Motivation schaffen.
Das hast du wirklich sehr, sehr schön bildhaft ausgedrückt. Das werde ich mir merken, weil das ist nämlich genau das Thema. Und es trägt natürlich auch zur Sättigung bei. Also wenn wir das mal überlegen, wenn wir damit natürlich auch unseren Magen schon füllen und eventuell auch vor der Mahlzeit schon ein schönes Glas Wasser trinken, dann haben wir natürlich auch im Endeffekt zur Mahlzeit gar nicht mehr so gewaltig viel Hunger und essen vielleicht auch weniger und kommen viel, viel besser durch den Tag. Es hat natürlich, was für den Stoffwechsel ist es natürlich sehr wichtig, aber es ist auch für unseren Gehirn wichtig, ne? Es ist tatsächlich auch für unsere Leistungen wichtig. Wir fühlen uns viel energetischer. Also bitte trinkt ausreichend Wasser. Ich habe also hier auch, ich zeige euch das mal, meine große Flasche.
Herrlich.
Die füllt, ey, die ist die nicht schön. Die füllt wirklich 1,5 Liter Wasser und weil wir jetzt einsprechen, kann ich auch nicht so viel trinken, aber das hole ich gleich nach. Ich habe heute Morgen allerdings auch schon 700 Milliliter drin.
Sehr gut.
Das muss ich dazu. Ja.
Mein Tag fängt auch immer mit so einem, hier, ich habe meine tollen Flaschen, meine kleinen, da kommt dann morgens meine Supplemente rein, gegebenenfalls alle in Pulverform. Und das ist mein Start in den Tag. Dann sind schon mal die ersten 500 Milliliter abgedeckt.
Das habe ich auch so gemacht. Ich habe heute Morgen, das kann ich auch gerade verraten, ich habe tatsächlich heute Morgen meinen Eiweißpulver in 400 Milliliter Wasser eingerührt und dann gleich nochmal 400 Milliliter hinterher.
Sehr gut. So,
das war mein Start in den Tag. Und perfekt. Das werde ich jetzt mal so durchziehen und schauen, was es mir bringt.
Herrlich. Ja. So, Ernährung ist ein Thema. Wie geht's weiter? Was können wir noch tun?
Ja, das nächste ist natürlich die Muskulatur, also der Muskelaufbau. Muskelaufbau und Bewegung an sich. Das heißt, die Muskulatur muss gestärkt werden durch Krafttraining. Also da kommen wir wirklich nicht dran vorbei. Und das ist so, so schade, dass man das meistens, also das war ja, wir kommen ja aus einem, wie soll ich das sagen? Ja, aus einer Zeit, da war das Krafttraining in den Jugendjahren nicht so präsent. Also man hat viel Aerobic gemacht.
Ich wollte gerade sagen, Jane Fonda, Aerobic-Kurse, all sowas.
Ja, okay. So alt bin ich auch noch nicht.
Aber so hat es ja für Frauen angefangen. Es ist ja Aerobic, Pilates, Yoga, alles, was irgendwie feminin ist. Bloß nicht die großen Muskelberge. Und ich verspreche euch, wenn es so einfach wäre, würde ich nicht so oft zum Training rennen.
Ganz genau.
Das passiert nicht. Also.
Nee. Genau, also das ist leider so. Wenn man das aber in jungen Jahren, so wie ich das heute sehe und wie du das ja eben auch machst, sich antrainiert und dann hat der Körper, dann hat er sich dran gewöhnt und er kennt das und die Muskeln kennen das und die wollen das auch. Aber jetzt, wenn du so Anfang 40 bist oder auch 50 und du bekommst es dann gesagt, na jetzt geh mal ins Fitnessstudio und trainier mal, dann sehe ich ganz häufig ganz saure Gesichter. Aber ich sage, man kommt wirklich nicht daran vorbei, wenn man die Muskelmasse erhalten möchte. Mhm. Und zwar ist wirklich, ich sag's zweimal in der Woche, ist wirklich Minimum.
Ja.
Also das absolute Mega-Minimum. Und dreimal in der Woche ist schon deutlich besser. Das ist, also ich denke, ich weiß, du bist ja da noch mehr drin. Du kannst mir das, weiß nicht, ob du mir das bestätigst, aber ich denke, dreimal in der Woche, wenn man dann auch ein Ganzkörpertraining geht und mit hohem Gewicht trainiert, dann kann man schon was erreichen.
Definitiv. Also ich würde auch da mitgehen. Ich glaube, die Leute denken bei mir immer, ich würde deutlich mehr trainieren. Ich trainiere in der Regel zweimal die Woche Kraft und einmal die Woche ein ausdauerlastigeres Training. Das heißt aber nicht zwingend, außer jetzt mal High Rocks ausgeklammert, dass ich wirklich lange Cardio-Einheiten mache, weil auch das nicht so vorteilhaft sein kann, gerade für einen Stresshaushalt. Ich habe mir das eben notiert und ich bin mir sicher, dass das eine der nächsten Folgen sein wird, weil ich das sehr spannend finde. Und ich glaube, da sind noch viele Mythen, die wir aufräumen sollten.
Unbedingt. Und dann kommen wir schon zum nächsten Punkt, was das Ganze natürlich unterstützt. Ich sage wirklich, unterstützt es, nicht nur Ausdauertraining zu machen. Also hier auch hier ein Augenmerk drauf legen, weil das ist letztendlich, was euer Herz trainiert und was die Kalorien dann, dass das Fett zum Schmelzen bringt. Und hier, wenn man dann schon sehr stressgeplagt ist, dass man dann natürlich auch nicht unbedingt hochintensives Training ist natürlich schon super. Also ich bin ein super Fan von HIIT-Training. Mhm. Aber jetzt kommt das Aber, das nicht in, zu lang und zu häufig machen. Weil dann könnte der Stresslevel ja nochmal in die Höhe schnellen.
Genau, also die Balance ist es, dieses ein sanftes Ausdauertraining ist extrem gut für den Herz-Kreislauf und das darf man nicht vergessen, weil das ist wichtig für unsere Herzgesundheit. HIIT-Training verbrennt extrem schnell Kalorien und sehr effektiv, ist aber auch Stress für den Körper und muss dann gut versorgt werden. Und Krafttraining ist eigentlich moderater. Aber lass uns das wirklich in eine gesonderte Folge packen, weil das ist so, da kann man so viel zu sagen und da sollte man wirklich nochmal genauer reingehen.
Das ist so intensiv, dieses Thema. Ja. Achtet auf eure Alltagsbewegung. Wenn ihr einen sitzenden Job habt, dann lauft mal eine Treppe mehr, um zum Kaffee zu kommen oder zur Toilette zum Beispiel. Also hier heißt es wirklich Schritte sammeln oder, und wenn ihr dann auch nach Hause kommt, geht mal noch eine Runde walken. Ja, walken, Radfahren, Schwimmen, Trampolinspringen. Ich bin halt echt ein Fan von Trampolinspringen.
Das hast du schon mehrmals gesagt, stimmt. Okay, Schlaf, Ernährung, Bewegung. Training.
Und dann den Alltag aktiv gestalten, so gut wie es möglich ist, ne?
Haben wir noch Sachen, die wir beeinflussen können, um den Stoffwechsel so ein bisschen, ich sag mal, zu schieben?
Ja, man sollte natürlich den Stress versuchen zu reduzieren. Also natürlich können wir das nicht immer, weil wir sind ja auch in unseren Jobs gefangen. Auf eine Art und Weise. So, man kann das nicht einfach ablegen und sagen, naja gut, jetzt mache ich meine Arbeit nicht mehr, um weniger Stress zu haben. Aber dass man sich hierin übt.
Alle, die jetzt gerade nichts sehen konnten, es hat sich gerade eine Fliege auf mein Mikrofon gesetzt.
Ich habe sie gesehen. Dass man sich darin übt, anders mit dem Stress umzugehen. Weil wenn du dem ja nicht entfliehen kannst, nicht auch entkommen kannst, dann und du hast aber ein hohes Stressempfinden, übe dich darin, damit anders umzugehen, eine andere Sichtweise darauf zu bekommen und dich so sich so positiv auf sich einzuwirken. Also das wäre sehr, sehr gut. Das ist sehr zu empfehlen, damit das Cortisol halt einfach auch runtergeht und der Fettabbau dann eben auch wieder angekurbelt wird.
Ja, und wenn das nicht geht, dann zum Thema Schlaf einfach das im Blick zu behalten. Wenn ich meinen Alltagsstress nicht rapide senken kann, muss ich andere Mittel finden.
Genau, also hier wirklich ein Augenmerk auf den Schlaf legen, mindestens 7 Stunden. Ich finde wirklich, dass man die mittlerweile braucht. Je älter wir werden, desto mehr brauchen wir. Also ich sehe es auf jeden Fall bei mir so und ich finde das...
definitiv. Ich selber schlafe tendenziell zu wenig, zwischen 6 und 7. Ich fühle mich gut damit und das ist immer das... Viele fühlen sich auch gut mit 5 bis 6, aber 7 sind das, was wir eigentlich brauchen.
Ja, vor allen Dingen, du sagst, du fühlst dich gut damit. Es wäre doch mal interessant zu sehen, wie würdest du dich denn fühlen, wenn du mal ein Stündchen nicht schlafen würdest. Weißt du, ja, weißt du, ich höre das häufig von Kunden, die sagen, ach, eigentlich, ich fühle mich aber ganz gut und ja, aber die sind, also wenn die nur so auf 6 Stunden kommen, ne? Aber das ist ja auch eine Gewohnheit.
Ja, total.
Das ist auch ein Gewohnheitsempfinden und ja, das muss man mal ausprobieren.
Der Körper passt sich ja an, das vergessen wir ganz gut und unser Körper ist hervorragend damit, Gewohnheit, also Dinge, die häufig passieren, zu kompensieren und zu wenig Schlaf auf Dauer. Natürlich passen wir uns an, aber es heißt nicht, dass das ideal ist.
Nee, absolut. Also hier das einfach wirklich mal gerne ausprobieren. Vor allen Dingen am Wochenende haben wir ja die Möglichkeit, mal länger auszuschlafen, mal gezielt auf 8 Stunden zu kommen und auch auf die Schlafhygiene zu achten, ob man dann nicht vielleicht abends noch mit dem Handy ins Bett geht oder mit irgendeinem Tablet, damit man eben auch gut Melatonin, unser Schlafhormon, aufbauen kann und dann auch in einen schönen Tiefschlaf findet. Na, das ist nämlich auch eine Unart.
Wir haben gerade noch im Vorgespräch unseren Whoops die Schlafdaten einmal uns gegenseitig erzählt und verglichen. Und es ist immer wieder spannend, was man da über den Körper lernen kann, sehen kann. Es macht Spaß.
Ja, interessant, dass deine HRV tatsächlich besser ist als meine, obwohl du viel weniger Schlaf bekommst.
Das liegt vielleicht am Training.
Ja.
Die ist rapide besser geworden seit der Kilimanjaro-Reise letztes Jahr und dem ganzen Höhentraining. Das war sehr interessant. Seitdem ist die viel, viel besser. Hängt aber auch einfach damit zusammen, dass ich seitdem deutlich mehr Ausdauersport mache. Also regelmäßiger.
Und dein Eisbaden?
Ja. Oh, es ist so schön. Und es fehlt mir im Moment so. Es ist viel zu warm. Ich habe sonst ein Eisbad auf meinem Balkon stehen, wo ich regelmäßig reingehe. Aber das hätte jetzt auch 30 Grad. Das macht dann keinen Sinn. Aber das schiebt den ganzen Stoffwechsel extrem an und verbessert auch die Regenerationswerte, wenn man es richtig nutzt. Das muss man auch dazu sagen.
Aber wir dürfen natürlich jetzt nicht den menopausalen Frauen Angst machen. Also ihr müsst nicht in eine Eistonne unbedingt steigen.
Na gut. Nein, müsst ihr nicht.
Nein,
natürlich nicht. Nein.
Sei ehrlich, das Tüpfelchen auf dem I, oder?
Also es ist eine große Hürde vom Kopf. Wenn es in die kalten Monate geht, machen wir das mal. Aber der Effekt von einer gut dosierten Kälteexposition, und damit meine ich nicht so lange wie möglich in so kaltem Wasser wie möglich zu bleiben, sondern unter 10 Grad sollte das Wasser haben, auch nicht zu kalt, es kann sehr großen Stress, es ist ein sehr, sehr, sehr hoher Stress für den Körper. Aber dieser kleine gezielte Stressreiz wird im Körper so gut verstoffwechselt, dass es mir extrem gut tun kann. Und nicht umsonst sind Eisbäder in den letzten Jahren so Trend geworden, in Anführungszeichen, weil man wirklich, man hat einen extremen Dopaminausstoß, man kann da wirklich, ich sag mal, süchtig nach werden. Man fühlt sich danach wie neu geboren, übertrieben gesagt. Und es hilft gerade auch bei so Stressgeschichten extrem gut, um den Stress, den ich nicht abbauen kann, zu kompensieren. Es reicht aber theoretisch auch eine Wechseldusche, um damit anzufangen. Und nicht anders habe ich auch angefangen. Ich stand 10 Sekunden so unter der Dusche und dachte, wann ist es endlich vorbei? Und mittlerweile gehe ich ohne Probleme 5 Minuten, 10 Minuten in Eisbäder und liege da und entspanne. Und alle von außen sagen, du siehst so aus, als würdest du in einer heißen Badewanne liegen. Das hat dann aber auch viel mit sich selber kennenlernen, Atemkontrolle, meditativen Aspekten zu tun. Und dann geht's gar nicht mehr nur um das Eis.
Genau. Also diese Wechselduschen mache ich ja im Übrigen auch.
Die sind sehr gut.
Und das kann ich auch wirklich jeder Frau ans Herz legen. Also das ist ja wirklich ein Booster am Morgen. Neben dem Wasser ist das ein mega Booster am Morgen, um dann mit Energie in den Tag zu starten. Ja, probiert das aus. Das ist wirklich
wertvoll. Jetzt haben wir aber noch ein großes Thema, was ich wirklich gerade bei den Wechseljahrsfrauen wichtig finde. Wir können ganz viel beeinflussen über Ernährung, über Bewegung, über Lebensstil. Ja, aber wir haben einfach einen hormonellen Umbruch, den wir ab irgendeinem Moment nicht mehr natürlich beeinflussen können. Und ich habe mit sehr vielen Frauen sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht, wenn das medizinisch abgeklärt wird. Magst du dazu noch kurz was sagen?
Genau, also ich sehe das auch so und ich bin auch ganz offen, du sprichst ja von der Hormontherapie, ja. Ne? Hormonersatztherapie, also die mit bioidentischen Hormonen, die den körpereigenen Hormonen gleich wirken tatsächlich. Ja? Und, ich würde wirklich dazu anraten, wenn die Symptome wirklich sehr stark sind, dass man dann auch das mal ausprobiert und gezielt mit Östrogen und Progesteron arbeitet. Also man braucht ja wirklich keine Angst zu haben vor Krebsentstehung, im Gegenteil. Aber es kann eben die Symptome deutlich lindern. Dann muss man aber auch unterscheiden. Es gibt ja Frauen, die haben diese Symptome tatsächlich nicht. Also die kommen ja wunderbar durch den Wechsel durch. Und ja, die möchten das dann auch nicht für sich. Und dann ist das ja auch gut. So, aber alle anderen empfehle ich es wirklich mal auszuprobieren, genau, und sich beraten zu lassen bei einer Gynäkologin, um dann gezielt dann diese Hormone aufzunehmen.
Ja. Wenn ihr da
ich persönlich nehme die auch. Also ich sag das auch hier. Ja, weil
ja, ich glaube, ich habe das in einer der letzten Folgen gesagt, ich nehme auch zurzeit Progesteron. Also ja. Es ist oft, wenn es dann fehlt, ist es extrem. Und wenn es vernünftig eingestellt wird, dann geht es einem so viel besser. Und es muss nicht nur Wechseljahrsfrauen betreffen. Das kann auch früher schon ein extremes Problem sein, wenn PMS, Östrogendominanz und sowas ein Thema ist.
Ganz genau.
Ich packe euch da mal einen Link rein zu der Sheila DeLis. Die sagt vielen vielleicht was. Woman on Fire ist eins der Bücher, wo ich immer wieder zu meinen Wechseljahrsfrauen sage, Pflichtlektüre. Weil die das einfach sehr, sehr toll beschrieben hat. Und die hat ein Ärztenetzwerk gegründet, wo man sich daran wenden kann, wenn die eigene Frauenärztin sich dem Thema ein bisschen verschließt oder man das Gefühl hat, man kommt da nicht weiter. Dann wird man dort an Frauenärztinnen weitergeleitet, die sich mit dem Thema auskennen, die aus der Ferne tatsächlich dann auch eine Blutdiagnostik machen, sich das genau angucken und individuell einstellen. Wenn man mit der Ärztin zu Hause nicht weiterkommt, kann man da auf jeden Fall sich hinwenden. Und die sind super professionell. Die wissen genau, wie Hormone einzustellen sind. Weil da würde ich auch nicht jedem einfach so mit vertrauen. Weil es sind am Ende dann doch Hormone. Genau. Und dann keine Nahrungsergänzungsmittel mehr.
Ja. Und was noch wichtig zu sagen ist, also an alle Frauen da draußen, gerade mit dem Östrogen und auch mit der Blutung, wenn die dann so langsam aufhört und irgendwann, ich kriege dann oft zu hören von meinen Kundinnen, ach, wäre sie doch nur weg und ne, und dann hätte ich nicht kein Problem mehr damit, mir würde es viel besser gehen und das nervt mich eigentlich nur. Sage ich immer, mein Gott, sei froh, dass es noch kommt, dass da noch was passiert in deinem Körper. Ja. Also das Östrogen ist ein Jungbrunnen.
Ja.
Es ist halt so. Und ja, jeder sollte sich freuen, der da noch einen Zyklus hat, der mehr oder weniger.
Ja, was heißt funktioniert noch da?
Gut ist. Funktioniert. Genau. Deshalb, also, jawohl, das sind die Punkte, um den Stoffwechsel anzukurbeln. Also, das heißt auch, wir sind dem nicht ausgeliefert, sondern wir haben es in der Hand, diesen Stoffwechsel wieder auf Touren zu bringen und auch das Hormonbäuchlein oder den wieder wegzubekommen, die Muskeln zu erhalten und gesund zu bleiben, weil es hat natürlich auch etwas mit Gesundheit zu tun, beziehungsweise Krankheit, wenn wir dann die Muskeln verlieren und Fett aufbauen. Dann
definitiv. Und ihr könnt so viel für euren Körper tun.
Genau.
Dann, meine Lieben, ja. Ich hoffe, ihr könnt aus der Folge einiges mitnehmen, kommt in die Umsetzung, macht, wie gesagt, immer kleine Sachen. Versucht euch aus unseren Folgen kleine Sachen rauszupicken, die ihr umsetzen könnt, ohne gleich am großen Rad zu drehen, sondern wirklich die kleinsten Dinge für euch in den Alltag zu integrieren, die euch leicht fallen. Folgt uns auf den sozialen Medien, schreibt uns, wenn ihr Fragen habt und schickt uns sehr gerne noch Vorschläge für kommende Folgen.
Ganz genau. Und in Mini-Steps kommt ihr zum Erfolg und geht einfach drauf los. Und dann wird alles wieder besser.
Bis dahin.
Tschüss.
Ciao, ciao.
Das war's mit Mahlzeit Mädels für diese Woche. Schaut noch auf den Social-Media-Kanälen von Hannah und Kerstin vorbei, um auf den Laufenden zu bleiben, und schaltet nächste Woche wieder ein.